Also alles zu sehen.
Herrn Dr. Zittelmann, Historiker, Soziologe, Immobilienexperte, mehrfacher Bestsellerautor.
Schönheit ist ungerecht. Die sagen, schöne Menschen haben Vorteile, besonders schöne Frauen.
Herr Dr. Zittelmann, ist Ihr Buch eine Warnung?
Warum haben wir diese extreme Verschuldung in Deutschland? Ja, warum haben wir eine Bundeswehr, die praktisch ja nur noch ein Schrotthaufen ist?
Ja, das ist die Frage.
Ursache für viele Probleme, die wir heute haben, dann sehe ich die persönlich gerade drin, dass wir zu wenig Kapitalismus haben. Wissen Sie, wie viele Einwohner Vietnam hat?
Was interessiert mich jetzt Vietnam? Ist nicht unwichtig, aber ist ganz weit weg und es gibt viele andere wichtige Themen.
Das war noch 1990 das ärmste Land der Welt. Dann hat man marktwirtschaftliche Reformen gemacht. Ergebnis, die Quote der Armen ist von 80% auf 3% gesunken.
Also es gibt ja soziale Ungerechtigkeiten.
Dass es keine Milliardäre mehr geben würde, sagen, das ist alles gut. Ja, ich bin auch kein Anhänger von Sozialstaat.
Wie wird die Diktatur denn dann errichtet? Herzlich willkommen bei JFTV. Heute aus unserem Studio in Berlin haben wir zu Gast Herrn Dr. Zittelmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Zittelmann, Sie sind Historiker, Soziologe, Immobilienexperte, mehrfacher Bestsellerautor. Sie haben für Aufmerksamkeit gesorgt, erstmals 1987 mit Ihrem viel diskutierten Werk Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs. Später haben Sie sich dann weiteren Themen gewidmet, wie zum Beispiel Reichwerden mit Immobilien, also ein weiterer Buchtitel von Ihnen, Die Psychologie der Superreichen oder Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Jetzt haben Sie uns Ihr neues Buch mitgebracht und auch Ihren ersten Roman, nämlich 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Herr Dr. Zittelmann, ist Ihr Buch eine Warnung?
Ja, klar. Ich meine, ich habe es jetzt nicht geschrieben, um irgendwas im Jahr 2075 zu verändern, weil die Vermutung ist, dass ich dann gar nicht mehr lebe, sondern es geht natürlich klar um Tendenzen, die ich jetzt sehe. Im Prinzip geht es darum, wie sich eine freiheitliche Gesellschaft in eine Diktatur verwandelt. Und zwar Stück für Stück, weil das ist ja nicht mehr so wie in der Zeit von der russischen Revolution, dass irgendwelche Revolutionäre die Macht ergreifen und erschießen dann die anderen, sondern heute entstehen Diktaturen ja so, dass in demokratischen Wahlen jemand gewählt wird und dann Stück für Stück scheibchenweise Freiheitsrechte eingeschränkt wird, bis das Ganze in ein anderes System sich verwandelt. Und das ist auch das Thema letztlich von dem Buch.
Gut, aber warum, welche Rolle spielt Schönheit dabei?
Ja, kurz zum Inhalt, weil die meisten Zuschauer haben es wahrscheinlich nicht gelesen, deswegen kurz, worum es geht. Es ist eine radikale, egalitäre Bewegung, die entsteht erst an Universitäten, wie meistens bei radikalen Bewegungen. Und die haben die These, Schönheit ist ungerecht. Die sagen, schöne Menschen haben Vorteile, besonders schöne Frauen, nicht nur in der Partnerwahl, sondern auch im Berufsleben. Das ist ungerecht, sagen die, und da müssen wir was gegen tun. Und das ist erst eine kleine elitäre Bewegung im intellektuellen Bereich, die aber schnell Einfluss gewinnt in einer der beiden großen Parteien. Also es spielt in den USA und da gibt es im Jahr 2075 zwei Parteien, die Justice-Partei und die Rule-of-Law-Partei. Und in der Justice-Partei, also Gerechtigkeitspartei, gewinnen die maßgeblichen Einfluss. Und die Partei kommt irgendwann an die Macht, sodass dann auch die Maßnahmen umgesetzt werden. Ja? Und das sieht dann konkret so aus, dass alle Frauen zwischen im Alter von 15 bis 40 Jahren müssen sich einmal im Jahr einem Scan unterziehen, wo praktisch ihr Aussehen abgeglichen wird mittels KI mit dem Schönheitsideal, um dann festzustellen, wie viel Prozent Übereinstimmung haben die mit dem Schönheitsideal. Und wer mehr als 95% Übereinstimmung hat, gilt als Privileged Beauty, kurz PB-Person genannt. Und das hat dann Konsequenzen. Erstens höhere Steuern, Zugangsbeschränkungen zur Universität, Gehaltsabzüge, alles mit dem Argument, ihr habt ungerechtfertigte Vorteile und zur Kompensation müssen wir jetzt was dagegen tun. Und dann passiert das, was immer bei radikalen Bewegungen passiert, dass sich die radikalisieren halt im Laufe der Zeit. Ja. Das heißt, dass es dann Leute gibt in der Bewegung, die sagen, also höhere Steuern, alles schön und gut, aber letztlich haben die beide ihre Privilegien und das beseitigt das Übel nicht an der Wurzel und wir müssen jetzt radikaler werden. Und radikal werden heißt konkret, dass dann alle Frauen, die dem entsprechen oder Mädchen im Alter von 15 Jahren, sich eine Gesichtsoperation unterziehen lassen müssen, die sie mehr an den Durchschnitt angleicht. Also jetzt nicht hässlich macht, aber hässlicher als sie vorher waren. Größere Nase oder so, damit halt die extremen Ausschläge bei der Ungleichheit beseitigt werden. Ja, das ist und dann führt zum Beispiel auch zu, dass dann sehr schöne Frauen müssen sich sterilisieren lassen, ja, mit dem Argument, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine schöne Frau wieder ein schönes Kind bekommt, höher ist Und um das Übel an der Wurzel zu packen, müssen die sich sterilisieren lassen. Und so wird es immer radikaler. Und dann gibt es eine Gegenbewegung. Das ist auch die Heldin von dem Buch. Das ist eine schöne junge Studentin, die dann praktisch zusammen mit einem Berufskollegen von Ihnen, nämlich mit einem investigativen Journalisten, das sind die beiden, die die Hauptrolle spielen. Die
retten dann die Welt.
Dagegen geht, genau, die retten dann die Welt. Ja.
Aber warum haben Sie, also glauben Sie, dass es 2075 oder in der Zukunft tatsächlich, dass Schönheit so eine ideologische Rolle spielen wird? Oder ist das nur eine Chiffre, mit der Sie jetzt für Ihren Roman Aufmerksamkeit sorgen wollten und eigentlich nur ein Symbol ist für etwas?
Ist beides. Einerseits ist ein Chiffre. Das kann auch, könnte jetzt irgendwas anders sein. Ich hätte auch einen Roman schreiben können, wo dann eine Bewegung gegen Überintelligenz entsteht, die sich gegen Leute wenden, die einen zu hohen IQ haben. Nur das hielt ich für ein bisschen mehr an Hahn herbeigezogen, weil Leute, die so blöd sind, dass sie damit ihre eigene Blödheit öffentlich offenbaren, hielt ich dann für weniger wahrscheinlich als so eine Geschichte. Ja? Also einerseits ist ein Chiffre, es geht ja tendenziell um das Thema Ungleichheit. Und ich habe es versucht, so nah wie es geht, an der Realität zu halten. Was meine ich damit? Es gibt ja auch andere Dystopien, wo die Menschen alle komplett gleich gemacht werden. Es gibt auch solche Utopien. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Weil wenn Sie heute mit jemandem zum Beispiel von der Linkspartei diskutieren und werfen denen vor, ihr wollt alle gleich machen, dann werden die sagen, nee, stimmt nicht, wir akzeptieren ja Unterschiede, zum Beispiel auch in den Gehältern. Ja, es darf nur nicht zu extrem werden. Also so wie die Linkspartei, die Milliardäre, die müssen halt weg. Aber wir akzeptieren schon, dass es Unterschiede gibt. Ja. Und so ist es auch bei dieser Bewegung. Die wollen jetzt nicht, dass alle gleich aussehen, sondern die sagen, was zu viel ist zu viel oder was zu schön ist zu schön. Das darf halt nicht zu extrem sein, da muss man es abschneiden. Also einerseits ist es ein Chiffre, andererseits ist es aber auch, hat es einen reellen Hintergrund, weil ich tatsächlich also oft in meinem Leben auch sehr schöne Freundinnen hatte und die Erfahrung gemacht habe, klar, es ist besser, wenn man gut aussieht, als wenn man weniger gut aussieht. Aber dass es halt auch diese Kehrseite gibt, auch konkret für schöne Frauen, das ist der Neid, ja, mit dem man also zu tun hat. Das sind auch also Alltagserfahrungen, die ich oft gehört habe. Und die Frauen haben mir gesagt, sie wären nicht ernst genommen damit, wenn sie das sagen, sich darüber beschweren, dass sie jetzt als schöne Frau irgendwo Nachteile haben, dann sagen die Leute, du spinnst doch und so. Ja. Aber es ist halt, ist die Realität.
Ja. Wie wird die Diktatur denn dann errichtet? Jetzt haben Sie ja beschrieben, es gibt quasi diesen Zwang, aber wie folgt daraus eine Diktatur?
Ja, das ist halt so, dass dann immer mehr, also erstmal werden gesetzliche Bestimmungen gemacht, halt, wie ich sie gesagt habe. Ja? Und dann müssen die ja durchgesetzt werden. Dann ist zum Beispiel so, es werden dann Beschwerdestellen eingerichtet, also Meldestellen, kennen wir ja heute auch. Meldestellen für Verstoß gegen optische Gleichheit zum Beispiel, wo sich dann jede Frau beschweren kann, die sagt, ich bin, weil ich nicht gut genug aussehe, irgendwo benachteiligt worden. Ja, also Diskriminierung praktisch, die das behaupten. Ja. Und Filme werden zensiert, es wird auch verboten, Bücher, Fotos zum Beispiel von schönen Frauen, selbst wenn man es zu Hause aufhängt, kann ich also meinen Nachbar denunzieren, kann sagen, ich habe bei dem gesehen, da hängt ein Foto von einer schönen Frau, da muss eine Hausdurchsuchung geben und so weiter. Ja. Und so geht es Stück für Stück in eine Diktatur über. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, diese Gegenbewegung, die dann entsteht. Also diese Gleichheitsbewegung, die heißt MOVE oder lang Movement for Optical Justice. Und die Sprache wird verändert, wie es ja auch typisch ist in Diktaturen. Also ich habe ja von diesen Gesichtsoperationen berichtet, die heißen dann aber optische Optimierungstherapie. Und wer aber den Begriff Zwangsoperation verwendet, das wird unter Strafe gestellt zum Beispiel. Und dann geht es halt immer weiter, weil natürlich irgendwann wollen die ausreisen, die schönen Frauen, und sagen, ich gehe irgendwo hin, das Buch handelt ja 2075, im Zweifel auf dem Mars, wo schon eine Kolonie gibt, wo also das nicht mehr...
Ja, also Raumfahrt spielt auch eine Rolle bei ihrem Buch.
Ja. Klar, das ist, ich schreibe auch im Jahr 2075 schon realistisch, dass es da erste kleine Siedlungen auf dem Mars gibt. So, da wollen die auf jeden Fall hin und dann gibt es halt Ausreisebeschränkungen, ja, dass du einen Stempel im Pass kriegst, du bist PP-Person, also Privileged Beauty, und hast Ausreiseverbot, ja, und das ist halt so, Stück für Stück werden die Freiheitsrechte beschränkt, ja, und das ist halt das, was wir ja bei vielen, sagen wir, radikalen Bewegungen sehen, dass es anfängt mit so kleinen Maßnahmen und dann aber zunehmend immer extremer und immer radikaler wird.
Jetzt haben wir ja gerade in den letzten Tagen, die, ich glaube, am Mittwoch war es diese große Hausdurchsuchungswelle gehabt in Deutschland, wegen Hass Posting angeblich. Ja. Und ist das so auch eine Sache, an die Sie vielleicht denken oder an die Sie gedacht haben? Dinge dieser Art?
Also naja, klar. Also ich meine, wie gesagt, das Buch handelt zwar 2075, aber natürlich gibt es viele Entwicklungen heute, wo man dann auch Ähnlichkeiten sieht, zum Beispiel Ähnlichkeiten zu dieser Vogue-Bewegung, ja, oder zu dieser Cancel Culture. Ja, da sieht man schon viele Sachen und ich halte das für ein Riesenthema, diese Einschränkung von Freiheitsrechten, und zwar auf zwei Gebieten. Erstens die im Bereich der wirtschaftlichen Freiheit, wo immer mehr der Staat sich einmischt, wo man sich immer mehr in Richtung Planwirtschaft entwickelt. Und zweitens im Bereich der intellektuellen Freiheit, der geistigen Freiheit, wo ja, früher wurde ja allein mit dieser Cancel Culture gearbeitet. Also wenn jemand eine andere Meinung gehabt hat, kennen Sie auch, dann wird er halt entsprechend niedergemacht, ausgegrenzt und so weiter. Jetzt wirkt das aber inzwischen nicht mehr so richtig gut. Ja. Mhm. Hat sich auch irgendwo abgenutzt, ja, weil das, dadurch, dass man es inflationiert hat und jeder, der nicht links ist, ist irgendwo rechtsradikal, wird es im Grunde genommen, hat so die Wirkung, ist zum Teil weg davon. Ja. Und die nächste Stufe ist halt, dass man das jetzt mit repressiven Maßnahmen dann macht, also mit staatlichen Maßnahmen macht, was man jetzt rein auf einer Meinungsebene, auf einer kulturellen Ebene nicht mehr hinbekommt. Und das ist so eine neue Entwicklung, die man eigentlich erst in den letzten Jahren sehen kann, mit vielen also absurden Dingen auch, zum Beispiel, wo ich jetzt jung war, ich war ja selbst links, da haben wir so ein Hauptthema war Kampf gegen die Berufsverbote. Also damals ging es darum, dass hat sich damals überwiegend gegen Linksextreme gerichtet, die nicht in den öffentlichen Dienst sollen. Und wir haben dagegen protestiert. Und wir waren die gegen Berufsverbote sind. Und heute sind die Linken die für die Berufsverbote sind. Ja.
Und zwar nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern wenn es geht, sollte man ja entlassen werden von seinem Arbeitgeber.
Genau, ja. Und das hat, da hat sich also vieles umgedreht. Ja. Und das ist auch was, ich bin ja selbst seit 31 Jahren FDP-Mitglied, was ich auch, sagen wir, in meiner Partei sehr scharf immer kritisiert habe und gesagt habe, die wirtschaftliche Freiheit ist nur das eine Thema. Das andere Thema ist die geistige Freiheit. Und eine liberale Partei, wie ich es verstehe, muss in vorderster Front stehen gegen beide Dinge, gegen die Einschränkung von wirtschaftlicher Freiheit und gegen die Einschränkung von geistiger Freiheit. Und da sehe ich leider jetzt in meiner Partei mit der Ausnahme von so ein paar vereinzelten Leuten wie dem Kubicki oder der Frau Adler, also es gibt schon ein paar, ja, aber Katja Adler. Aber ist letztlich, ja, es ist letztlich von der Parteiführung aus immer ein Thema, wo man nicht dran gegangen ist, ja. Im Gegenteil, ich meine, wir haben ja sogar hier eine in der Partei, die Strack-Zimmermann, die sich sogar hervorgetan hat, dass sie, so wie viele andere Politiker auch, ich glaube 2000 Mitbürger angezeigt hat.
Ja, ja, ja.
Das habe ich ja, auch, das hab, aber sowas ja. kritisiere ich dann auch öffentlich. Ja. Ich habe das dann auf X geschrieben und dann hat sie so zurückgeschossen und hat gesagt, ja, also warum ich mich dazu äußern würde, es wäre besser, als sich so halbnackt im Internet zu zeigen und mit zwei Doktortiteln zu prahlen. Und da habe ich dann zurückgeschrieben, also besser zwei schöne Bizeps und zwei Doktortitel als 2000 Leute angezeigt. Das war dann meine Antwort.
Ja. Also halbnackt im Internet muss man vielleicht erklären, Sie sind ja Sportler, Bodybuilder und deswegen gibt es natürlich auch entsprechende Bodybuilder-Aufnahmen.
Also alles von Ihnen. Zu sehen.
Ja, okay. Also nicht, dass keine falschen Vorstellungen aufkommen, dass sie jetzt sich etwa bei Onlyfans regeln, so ist es
nee,
also
nicht. Ich habe auch nie halb nackt, sondern sie meinte, wenn ich mit dem freien Oberkörper, das ist halt gut. Ja. Und also wie gesagt, das ist für mich ein ganz zentrales Thema, die geistige Freiheit. Ja, das ist für mich genauso wichtig wie die wirtschaftliche Freiheit. Und in meinen politischen Vorstellungen sind es die beiden Grundfundamente, wo alles drauf beruht, wirtschaftliche Freiheit und geistige Freiheit. Und interessanterweise, die Leute, die gegen die wirtschaftliche Freiheit sind, sind auch meistens die gleichen, die gegen die geistige Freiheit sind. Kann man also ganz klar beobachten. Ja.
Natürlich aus dem gleichen Grund wahrscheinlich, wegen der Kontrolle, ja, um die es letztlich geht. Aber wenn also die Woke-Bewegung das ist, was Ihnen vorgeschwebt ist bei Ihrem Buch, wenn das, worauf Sie hinweisen wollen eigentlich mit Ihrem Buch, diese Funktionsprinzipien, die Sie da offenlegen in Ihrem Roman, wenn das eigentlich die Woke-Bewegung ist, dann ist die Frage, wie weit sind wir denn schon fortgeschritten in der Realität auf dem Weg in eine Diktatur, wie Sie sie vorhersagen?
Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt. Ja, ich finde es auch zum Beispiel falsch, wenn Leute gleichsetzen die DDR und die Bundesrepublik. Ja. Ich meine, ich bin der Erste und ich mache das seit Jahrzehnten, der hier diese Einschränkungen in der geistigen Freiheit kritisiert. Ja. Trotzdem ist es ein Unterschied, wenn also die Sachen, die man hier sagen kann, in der DDR gesagt hätte, ja, das hätte ganz andere Konsequenzen gehabt, ja. Und deswegen, aber es gibt halt Elemente, ja, so DDR-Light, ja, wo sich das in die Richtung entwickelt. Und ich sage, man muss den Anfängen wehren und man braucht ja nicht abwarten, bis das da ist. Und das ist auch das Thema von dem Buch, dass dann halt, ja, das ist der Unterschied zu anderen dystopischen Romanen. Wir haben ja andere dystopische Romane, wie zum Beispiel 1984, da ist eine fertig entwickelte Diktatur, die ist schon da, ja, oder Brave New World oder so. Hier ist es anders. Es beginnt in der freiheitlichen Gesellschaft und man kann sukzessive verfolgen, wie die sich in eine unfreiheitliche Gesellschaft verwandelt. Und das ist mein eigenes Thema. Und das ist auch der Unterschied zu anderen Dystopien, ja, dass man das Stück für Stück verfolgen kann und vor allen Dingen, dass es Widerstand gibt, ja. Und es, insofern ist es auch, sagen wir, nicht so ein pessimistisches Buch, weil es wird halt Widerstand geleistet dagegen und kann ich jetzt schon verraten am Schluss, also, oder ich will es mal nicht verraten, weil
nee, lass ein bisschen Spannung übrig.
Soll ja ein bisschen Spannung bleiben beim Lesen.
Ja. Okay, aber wieso haben Sie sich denn eigentlich jetzt für einen Roman entschieden? Sie sind ja bekannt als Sachbuchautor. Sie haben fast 30 Sachbücher geschrieben, davon auch Bestseller. Einige davon sind in über 30 Sprachen übersetzt worden. Immer Sachbücher, 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 sehr erfolgreich. Wieso jetzt ein Roman?
Also es hat mehrere Gründe gehabt. Ich hatte mal vor ein paar Jahren das Standardwerk geschrieben zum Thema Vorurteile und Stereotype über Reiche. Das Buch heißt Die Gesellschaft und ihre Reichen. Ist auch in viele Sprachen übersetzt worden. In Englisch heißt The Rich and Public Opinion. Und es war das erste Mal, dass ich mich mit einer Minderheit befasst habe, die eine andere Minderheit ist als die Minderheiten, mit denen man sich sonst befasst. Ja, es gibt also tausende Bücher zum Thema Vorurteile über alle möglichen Gruppen, über Muslime, über Homosexuelle und so weiter, ja. Aber es gab kein einziges Buch zum Thema Vorurteile und Stereotype über Reiche. Das ist das Buch, das erste, was ich geschrieben habe. Weil ich mich für diese Minderheiten interessiere, die ich finde es auch gut, wenn man sich mit dem Thema Vorurteile gegen andere Minderheiten auseinandersetzt, aber ich habe mich mal für so eine Gruppe entschieden, mit den Reichen. Und damals habe ich dann schon mal die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, Vorurteile über schöne Frauen. Und habe damals mich auch mit Attraktivitätsforschung beschäftigt. Also es gibt ja auch eine wissenschaftliche Attraktivitätsforschung, habe auch da Forscher kennengelernt. Aber aus bestimmten Gründen war das dann sehr schwierig. Ich mache das auch mal mit so empirisch, mit Umfragen und so, dass ich habe dann ein anderes Projekt gemacht und habe das liegen lassen. Und dann kam mir irgendwann spontan diese Idee, die jetzt hier in dem Roman sich widerspiegelt. Ja, Ich wusste gar nicht, ob ich einen Roman schreiben kann. Ich habe es einfach versucht. Das war am Freitagmittag, habe ich also die Idee gehabt. Wenn man eine gute Idee hat, sollte man möglichst entweder die aufschreiben oder noch besser sofort irgendwas anfangen, um die Idee umzusetzen, damit es einen bestimmten Momentum gibt, weil sonst ist leicht, dass das verschüttet geht. Eine gute Idee, das wäre schade. Also habe ich angefangen zu schreiben und hatte dann bis Sonntagmittag 50 Seiten geschrieben. Also im Prinzip schon, jetzt sind es 280, den ganzen Roman, die ganze Geschichte geschrieben. Und habe das dann verschiedenen Leuten geschickt, Freunden, auch besonders solchen, wo ich wusste, dass die auch kritische Meinungen mir sagen. Weil ich wollte einfach mal sehen, wie finden die Idee und wie finden die Umsetzung. Und alle fanden die Idee klasse, aber die haben auch gesagt, man merkt halt, das Sachbuchautor und Romanschreiben ist nicht so ihr Ding. Und dann habe ich habe dann einfach im Internet recherchiert, so Leute, die einem so Coach zum Roman schreiben. Die haben mir da ein paar Tipps gegeben, ja. Aber ich habe dann einen Freund von mir, der Ansgar Graf, der lektoriert sonst meine Bücher, da hat er nicht viel zu tun, das sind mehr sprachlich-stilistische Sachen. Hier musste der mir mehr helfen, ja, weil es halt für mich was Neues war, ja. Und am Schluss, ja, ich war dann mit zufrieden mit dem Ergebnis, ja. Wobei mein eigentliches Ziel ist, ich möchte, dass das verfilmt wird. Und weil die meisten, die es gelesen haben, haben gesagt, eigentlich ist es ein Film. Ja? Und es ist natürlich sehr schwierig, gerade in Deutschland mit diesem Filmförderungsindustrie. Ich glaube nicht, dass die so begeistert wären, die meisten da einen Film von Zittelmann zu machen.
Ja, vor allem mit einem Anti-Woken-Thema, da gibt es doch keine Fördergelder.
Naja, da gibt es keine Fördergelder. Deswegen, das Gute war, ich habe jetzt den den Nico Hoffmann kennengelernt. Das ist ja Deutschlands bekanntester Filmproduzent. Er hat auch das Buch vorgestellt und er hat mir wieder Kontakt gemacht in die USA. Also ich war vorletzte Woche in Hollywood, habe mich mit einem unterhalten, ob da was draus wird jetzt ganz anders weiß ich nicht, aber ich habe da auch einen langen Atem. Ich habe mir das so als Ziel genommen das ist nicht so, dass man nächste Jahr ins Kino gehen kann und es gibt den Film, aber ich habe mir das schon als Ziel gesetzt, dass das verfilmt wird.
Und daran halten Sie nach wie vor fest?
Na ja, klar.
Da glauben Sie nach wie vor dran?
Ja, also das ist keine einfache Sache, aber ich habe mir oft, sehr anspruchsvolle Ziele gesetzt im Leben, ja. Mhm. Und mir macht es Spaß, mir ein Ziel. Ich habe ja schon mehrere Filme gemacht, ja. Aber halt Dokumentarfilme, ja. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren den ersten Dokumentarfilm gemacht, den kann man alle auf YouTube sehen. Der heißt Life Behind the Berlin Wall. Da geht es um Vergleich Ost- und Westdeutschland. Und immerhin auf YouTube haben wir jetzt 570.000 Aufrufe, ja, und wird sogar an vielen Schulen in den USA gezeigt. Dann habe ich einen zweiten Film gemacht, der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Und jetzt der dritte, neueste Film, da war jetzt gerade die Premiere in den USA. Ich habe für den ersten Film einen Preis bekommen auf dem Anthem Film Festival. Das ist das größte libertäre Filmfestival der Welt. Für den zweiten nicht und für den dritten jetzt auch wieder als Best International Documentary haben wir da einen Preis bekommen auf dem Anthem Film Festival. Und der wurde jetzt auch hier in Berlin gezeigt vor ein paar Tagen. Also das heißt, ich habe ja schon angefangen mit dem Filmthema, aber jetzt Dokumentation, einfach, die dann nur auf YouTube stehen. Aber das ist mal so der erste Schritt für mich. Und der nächste Schritt wäre dann halt ein richtiger Spielfilm, der dann am liebsten im Kino oder in Netflix oder so wo gezeigt wird. Das wäre dann die nächste Stufe sozusagen.
Haben Sie, also für alle Sachbuchfreunde, man muss sagen, man merkt schon dem Roman an, den Sachbuchautor, ja, Sie verweisen immer wieder auf Zahlen, dass Sie recherchiert haben, zum Beispiel zu mehr Attraktivitätsforschung, das merkt man dem Roman deutlich an. Also da sind auch viele, und es wird natürlich viel auch reflektiert jetzt über politische und Prozesse und Zusammenhänge. Also da, ich denke, der Sachbuchautor, der Sachbuchleser, der kommt da durchaus auch auf seine Kosten.
Ja, weil das ist natürlich mein Problem. Ich habe jetzt neue Leserschichten erreicht.
Ja, das ist die Frage.
Zum Beispiel meine normalen Bücher, die Sachbücher werden zu 80% von Männern gelesen. Ja, es gibt sogar ein Buch da mit dem 10 Irrtümer der Antikapitalisten, da ist die Zahl über 90% männliche Leser. Ja. Hier ist das erste Mal, sind zwar auch noch mehr männliche Leser, aber 55% nur noch, weil 45% sind weibliche Leser jetzt. Ja. Das heißt, habe ich neue, weil es auch die Absicht war, Lesergruppen erreicht, besonders Frauen. Ja. Andererseits ist es so, dass natürlich ich selbst bin auch ein Mensch, der keine Romane liest normalerweise, ja. Also wenn mir einer einen Roman gegeben hat, dann habe ich auch gesagt, ich lese halt nur Sachbücher, ja. Und das haben mir jetzt auch manche gesagt. Und den Leuten kann ich aber tatsächlich sagen, es ist zwar ein Roman, aber es ist, wie sie es ja auch selbst beobachtet haben, der Sachbuchautor ist nicht zu verleugnen, es soll auch gar nicht verleugnet werden, weil es ist alles, sagen wir, die politischen Sachen beruhen auf 40 Jahren Forschung und Beschäftigung mit totalitären, extremen Bewegungen, ja, was da politisch steht. Ja. Dann, Sie haben gesagt, zum Beispiel Attraktivitätsforschung, aber es zentral ist Neidforschung. Das ist eigentlich ein Buch über Neid. Ja. Das ist der Kern. Und ich habe mich lange auch mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt. Da spiegelt sich da alles wieder bis ins Detail. Und selbst die Sachen, die im Weltraum sind, mein nächstes Sachbuch wird also über kapitalistische Raumfahrt gehen. Mhm. Und ich habe da jetzt in den letzten anderthalb Jahren knapp inzwischen 100 Bücher drüber gelesen, über Raumfahrt und auch 100 wissenschaftliche Aufsätze. Und ich habe das auch den besten Weltraumexperten, den es in Deutschland gibt, das ist der Eugen Reichel. Der hat selbst 47 Bücher über Raumfahrt geschrieben, ist auch sein Leben lang in der Raumfahrtindustrie beschäftigt gewesen. Und dem habe ich es zu lesen gegeben und habe aber auch gesagt, bitte prüf mal, klar, ist Zukunftsmusik, aber es soll jetzt auch nicht sein, was völlig gegen alle Logik oder gegen alles verstößt. Also insofern ist es tatsächlich zwar als Roman verpackt, ja, aber es ist alles irgendwo fundiert durch durch Recherchen.
Aber das war jetzt eigentlich meine Frage, ist das Ihr Ziel gewesen, dass Sie auch sagen, ich möchte mit meiner politischen Botschaft, also mit der Aufklärung darüber, wie solche Bewegungen, wie solche diktatorischen Prozesse funktionieren, wie die anfangen, möchte ich auch Leute erreichen, die sich normalerweise damit nicht beschäftigen. Und genau das schaffe ich über den Roman als Form.
Ja, genau. Ist das der Gedanke? Besonders Frauen halt, ja, weil wir können in vielen Ländern eine Bewegung, eine Entwicklung beobachten, dass junge Männer immer stärker rechte Parteien wählen und junge Frauen immer stärker linke Parteien wählen. Also hier in Berlin ist so in der Altersgruppe unter 30 ist bei Frauen die Linke die stärkste Partei schon inzwischen. Ja. So, und auch wenn man sieht, die Wähler von Grünen und Linken sind 55% Frauen. Auch die meisten Bundestagsabgeordneten von den beiden Parteien sind Frauen. Und ich sag mal, man kann nicht einfach so eine Gruppe der Gesellschaft verloren geben, dass man sagt, naja, es ist halt blöd, die ticken halt so, sondern da muss man auch überlegen, wie erreiche ich Frauen eher, ja? Und Frauen lesen halt immer mehr Romane als Männer normalerweise. Also von normalen Romanen sind so 70% weibliche Leser. Allerdings bei Science Fiction ist es wieder umgekehrt. So, und deswegen, ja, das ist der Anspruch mit dem Roman oder dann auch später hoffentlich mit einem Film, tatsächlich Menschen zu erreichen, die sich auch vielleicht nicht so stark für Politik und Wirtschaft interessieren, wie sie sich jetzt dafür interessieren oder wie ich mich interessiere. Und das ist halt die Mehrheit der Menschen. Ja, die Mehrheit der Menschen sind jetzt nicht, dass sie von morgens bis abends über Politik oder Wirtschaft nachdenken. Und deswegen in der Tat auch ein Versuch mal, andere Menschen zu erreichen.
Also sozusagen ein ideales Geschenk für die Freundin des Sachbuchautors, dessen Freundin sich aber so nicht so dafür interessiert, für diese härtere Thematik, für die politische Thematik, sozusagen das ideale Einstiegsgeschenk. Ja,
das habe ich den Leuten immer gesagt. Also wenn du partout, wenn du mir nicht glaubst, dass du auch als Sachbuchmensch aus dem Buch was lernst, ja, dann schenkst deiner Frau oder Freundin oder von mir ist ja auch deiner Frau und deiner Freundin, ja, dann hast du schon dann mehrere Bücher verschenkt.
Achtung, so, ja. Das hier ist ein bürgerliches Blatt. Vorsichtig, also die junge Freiheit meine ich, bitte vorsichtig. Wir haben das klassische Familienmodell. Aber Herr Dr. Ziedelmann, wie hat das denn funktioniert? Sie haben das ja auch dann gezielt verbreitet, Ihr Buch, unter Beauty-Influencern und so weiter. Ja. So habe ich das zumindest verfolgt im Netz. Hat es funktioniert? Dass Sie da Leute, Frauen interessiert haben, die sich bisher diesen Tipp noch nicht hatten?
Ja, also wie gesagt, die Zahl, die mir jetzt der Verlag gesagt hat, war, dass immerhin 45% der Buchkäufer Frauen sind. Und wenn ich das mit der Zahl sonst bei mir vergleiche, wo das 15-20% sind, dann ist es ja schon, sagen wir, eine Verdopplung bis Verdreifachung des weiblichen Leseranteils. Und insofern hat es schon funktioniert. Ja.
Jetzt sagen Sie, eigentlich Thema ist Neid.
Ja, Neid, genau. Ja.
Und das, was wir in der Gegenwart haben, ist natürlich jetzt der soziale Neid. Also zum Beispiel linke Bewegungen sind ja immer, kommen zur Macht, indem sie argumentieren, sie würden gegen die Ungerechtigkeit angehen. Sie sagen, dahinter steckt gar kein wirkliches Gerechtigkeitsempfinden oder Streben, sondern dahinter steckt Neid.
Ja, das ist ja praktisch, Neid galt ja früher als eine der 7 Todsünden. Und dann hat man dem irgendwann sehr geschickt, da sind die Linken ja sehr gut drin, einen anderen Namen gegeben, soziale Gerechtigkeit, und auf einmal war es dann eine Tugend. Und ja, ich habe mich sehr intensiv mit Neidforschung beschäftigt. Ich glaube, dass Neid an sich ist ein anthropologischer Grundtatbestand. Also es gibt schon dieses klassische Buch von dem Schöck über der Neid, eine Theorie der Gesellschaft.
Helmut Schöck.
Genau, und er weiß danach, dass also Neid hat es immer schon gegeben. Aber das Besondere, was dann im 20. Jahrhundert gekommen ist, dass Neid halt von politischen Massenbewegungen instrumentalisiert wurde. Ja? Das ist halt das Besondere, wenn Neid politisch instrumentalisiert und der ohnehin vorhandene Neid noch angeheizt und geschürt wird. Also gibt ja kaum eine Rede von irgendeinem SPD-Politiker. Wir denken auch an die Saskia Esken, die wir jetzt zum Glück nicht mehr so viel sehen müssen, oder an den Kevin Kühnert, ja, da wo es ja praktisch keine Rede gab, wo nicht die Besserverdiener, die mit den breiten Schultern, die Reichen, und die sollen endlich auch mal was leisten und so weiter. Ja. Im Moment haben wir es auch gerade wieder, Jeff Bezos feiert da eine opulente Hochzeit in Venedig und die Leute regen sich alle drüber auf. Ja. Also das heißt, wenn Neid politisch instrumentalisiert wird und zusätzlich noch angefragt wird, und das haben wir hier auch in dem Buch, ja, dass halt schöne Frauen, das ist ja immer ambivalent, wie bei Reichen. Reiche werden auf der einen Seite bewundert, ja, und auf der anderen Seite beneidet. Das ist ja so eine Ambivalenz, ja. Und so ist es auch bei schönen Frauen. Schöne Frauen werden bewundert, aber werden auch beneidet, ja. Und es gibt beide Elemente. Und hier wird halt gezeigt dann, wie der Neid dann politisch instrumentalisiert wird.
Und zwar zum Nachteil aller, weil es geht also ja nicht nur um die dann vielleicht zu Recht oder zu Unrecht beneideten oberen Zehntausenden, sondern am Ende wird ja über dieses Neidsystem dann eine Diktatur installiert. Ein repressives System gegenüber allen Bürgern. Ja, das ist ja, glaube ich, Ihre zentrale Warnung.
Ja, ich meine,
antifreiheitliches System.
So fing es ja auch an, wenn Sie mal gucken, in kommunistischen Revolutionen, zum Beispiel in der russischen Revolution oder auch in Kambodscha. Das hat sich zuerst gegen die Reichen gerichtet, gegen die Kapitalisten, ja, und wurde dann aber schnell ausgedehnt auf alle möglichen anderen Gruppen. Ja. Das blieb halt nicht dabei, ja, sondern das war immer die erste Ziel waren die Reichen, die Privilegierten, und dann hat sich das aber immer mehr ausgeweitet auf immer mehr Gruppen in der Gesellschaft, ja, und hier ist es auch so, dass es also zunächst gegen die superschönen Frauen geht, ja. Aber ich habe das nicht weiter gesponnen, ja, weil die Bewegung dann an einem bestimmten Punkt zum Ende kommt. Aber natürlich würde dieser Prozess der Radikalisierung nicht da, ja, weil wenn man dann die fünf, sagen wir mal, die 1% schönsten bestraft hat, dann kommt garantiert jemand und sagt, ja, was ist denn mit den anderen, ja? Das ist genau, wenn die jetzt zum Beispiel, was die Linke sagt, wir wollen keine Milliardäre mehr, ja? Darf man sich doch nicht einreden, dass die Leute, wenn es jetzt keine Milliardäre mehr geben würde, sagen, jetzt ist alles gut, ja, da gibt's ja welche, die haben hunderte Millionen, da musst du natürlich auch gegen vorgehen. Wenn die weg wären, dann würde ich sagen, aber wieso hat einer ein paar Dutzend Millionen? Ja, am Schluss endet es dann bei, ja, das geht immer weiter runter, so.
Ja, es ist wie Pastor Martin Niemöller gesagt hat, ja, als sie die Kommunisten holten, ja, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Als sie die Juden holten, ja, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Jude. Und als sie mich holten, da war keiner mehr da, der protestieren konnte.
Das ist halt immer so, dass es erst gegen einige Gruppen geht, ja, und sich dann immer weiter ausweitet.
Ja. Sie haben das zum einen als Historiker ja auch erforscht. Sie haben ja sich beschäftigt als Historiker intensiv mit dem Nationalsozialismus und auch also mit totalitären Systemen. Wann ist oder wie ist Ihnen das? Sie sagen ja, Sie waren anfangs links. Wie ist Ihnen das denn klar geworden, was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Gerechtigkeitsstreben, dass das in Wirklichkeit nur eine Finte ist?
Ja, ich meine, das ist ja relativ häufig eigentlich so, dass Menschen, wenn sie sehr jung sind, dass sie dann sehr weit links stehen und später es dann in eine andere Richtung entwickeln. So war es auch bei mir. Insofern bin ich da gar nicht so eine Ausnahme. Bei mir war das nur schon früher als bei anderen. Ich habe mit 13 Jahren eine Gruppe gegründet, die hieß Rote Zelle.
Gott.
und habe auch eine Zeitung herausgegeben, die hieß Rotes Banner. Die kann man auch noch im Internet sehen. Gibt es in so einem Archiv Rotes Banner. Die habe ich damals herausgegeben und die war maoistisch ausgerichtet. Und dann, das war so eine Phase, das ging vielleicht so 10 Jahre lang von ja, Teenager bis ich Anfang 20 war. Aber dann irgendwann in abgemilderter Form. Also das ist ja nicht so, dass man dann, sagen wir mal, aufwacht und morgens sieht man dann ein T-Shirt an, I love capitalism oder so, sondern man stellt erst immanent Dinge in Frage, ja, sieht sich noch als links, ja, aber es stellt dann immanent Dinge in Frage. Und das waren verschiedene Punkte, die mich dann so geführt haben, Dinge kritisch zu sehen. Ganz wichtig, Sie haben ja mein Buch erwähnt, Hitler Selbstverständnis eines Revolutionärs. Das war meine erste Doktorarbeit. Und da habe ich halt gesehen, dass diese traditionelle marxistische Faschismustheorie von vorne bis hinten total falsch ist. Und habe auch in dem Buch gesehen, dass die antikapitalistischen und egalitären Elemente, sozialistischen Elemente im Nationalsozialismus sehr viel ausgeprägter waren, als das gemeinhin anerkannt wird. Ja. Und das war so ein Punkt, dann zu sehen, dass also diese Faschismustheorie falsch ist. Ja. Kamen andere Punkte dazu. Auch damals schon das ist ja schon ganz lange her, aber dass ich diese Multikulti-Geschichte und diese Idealisierung von der multikulturellen Gesellschaft abgelehnt hat. Das ist also jetzt schon, ja, da waren sie noch nicht auf der Welt, aber da gab es ja auch schon dann in den 70er, 80er Jahren. Da war ich auch links, aber das ging mir so gegen den Strich, diese Multikulti-Geschichte. Bis ich dann zum Kapitalismus-Anhänger geworden bin, das dauert länger, und zwar das ist auch ein Prozess, das ist ganz interessant, den kann man oft beobachten. Wenn jemand jetzt von links sich abwendet, dann beginnt es oft an so Themen wie Nation oder Multikulti oder so. Ja, so war das ja auch bei der Sarah Wagenknecht zum Beispiel, mhm. Ja, dass sie da an den Punkten, oder auch Political Correctness, ja, man ist mal links geworden, weil man vielleicht sich auch für Freiheit und freie Äußerung, und dann sieht man auf einmal die ganzen Sprech- und Denkverbote kommen von der Seite. Also es sind so typische Themen, wenn sich jemand abwendet vom Linken. Ja? Nation, ja. Multikulti, Political Correctness, so wie bei der Sarah Wagenknecht. Aber oft bleibt der Antikapitalismus bestehen. Warum? Mhm. Der Antikapitalismus ist die Religion der Intellektuellen. Ich habe ein Buch geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da gibt es ein Kapitel drin, warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen. Und da habe ich auch eine Theorie entwickelt, warum Intellektuelle antikapitalistisch sind. Ja? Und das heißt, das ist eine Religion, das ist auch identitätsstiftend für eine bestimmte Elite, die ja auch im Wettbewerb steht mit einer anderen Elite, nämlich mit der Wirtschaftselite, und die sich dadurch ihre Identität versichert oder auch abgrenzt, ja, von der Wirtschaftselite, ja, dass sie antikapitalistisch ist. Und das kann man bei vielen Leuten beobachten, die dann irgendwo von links nach rechts gehen, dass sie in allen möglichen Punkten vom linken Denken weggehen, also kein Multikulti mehr, Nation positiv und so weiter, aber sie halten noch mehr oder minder stark am Antikapitalismus fest. Ja? Hm. Und der letzte Schritt erst, der aber von vielen gar nicht getan wird, ist dann der Schritt, dass man auch hier im Bereich der Wirtschaft sagt, ich bin konsequent pro Freiheit und das heißt ja pro Kapitalismus. Und das kann man ja beobachten. Es gibt ja auch diese rechten Antikapitalisten. Also ich glaube, vor ein, zwei Jahren so ein Buch gelesen von dem Benedikt Kaiser, ja, mhm. der ja auch so in diesem Höcke-Umfeld aktiv ist. Und der alle die Leute, die ich gut finde, also zum Beispiel Milton Friedman oder Hayek oder Mises, ja, das sind ja seine Feinde, während er positiv zitiert Marx und Engels und Thomas Piketty und Herbert Marcuse. Ja. Und da sieht man, das ist halt so ein typischer jetzt rechter Antikapitalist. Und das war auch bei mir so, dass es also anfing mit bestimmten Themen, nur dass dann irgendwann im Lauf der intellektuellen Entwicklung ich dann einen weiteren Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich bin jetzt nicht nur für geistige Freiheit, sondern ich bin auch für wirtschaftliche Freiheit. Und das ist aber ein Schritt, ob der bei der Sarah Wagenknecht noch irgendwann mal kommt, das bezweifle ich, weil die hat sich ja praktisch in ihrem ganzen Leben fast immer geirrt in allen Dingen, aber wer weiß. Ja.
Aber wie kann man denn eigentlich unterscheiden? Also es gibt ja soziale Ungerechtigkeiten, ja, und es gibt in die Geschichte ist ja auch geprägt, Ausgleich der soziale Frage im 19. Jahrhundert, Ausgleich der sozialen Frage, das sind ja objektive Prozesse, die wir heute auch positiv bewerten, weil wir ja, sonst hätten wir unseren Sozialstaat nicht, ja, sonst hätten wir nicht so eine relativ egalitäre Gesellschaft, in der auch vieles befriedet worden ist und in der viele Missstände beseitigt worden sind. Wie kann man also eine rationale, vernünftige, nicht Neid, sondern tatsächlich gerechtigkeitsgetriebene eine Kapitalismuskritik unterscheiden von der, die neiderfüllt ist und im Grunde darauf zielt, Leute zu versklaven in einer sozialistischen Diktatur?
Also ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja, ich bin auch kein Anhänger von Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat. Hm. Ich glaube, dass viele Probleme, die wir heute haben in Deutschland, genau daher kommen. Ja? Also fangen wir mal an beim Thema von der illegalen Migration in die Sozialsysteme. Ja? Ich gehe mal so weit und sage, theoretisch, jetzt nur ein Gedankenexperiment. Wenn man keinen Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat hätte, könnte man die Grenzen ziemlich weit aufmachen, weil es würde gar nicht so viele kommen. Ja, das heißt, das ist ja die Ursache, wenn man sieht, warum haben wir diese extreme Verschuldung in Deutschland? Ja, warum haben wir eine Bundeswehr, die praktisch ja nur noch ein Schrotthaufen ist? Ja, warum haben wir zerfallende Brückeninfrastruktur? Weil halt alles Geld letztlich in Umverteilung gesteckt wird. Ja, weil Parteien damit Wähler ködern, dass sie versprechen, irgendwelche Umverteilungsmaßnahmen, sozialen Maßnahmen. Das heißt, wenn man jetzt mal tiefer geht und sagt, wo ist die Ursache für viele Probleme, die wir heute haben, für die meisten Probleme, dann sehe ich die persönlich gerade drin, dass wir zu wenig Kapitalismus haben, dass wir zu viel Wohlfahrtsstaat haben und der auch im Prinzip den wirklich Bedürftigen gar nicht hilft. Also ich bin jetzt nicht ganz dagegen, dass man Menschen, die jetzt unverschuldet in Not geraten sind, das kann jedem passieren, durch Krankheit oder wie auch immer, ja, dass man denen hilft, auch vom Staat hilft. Ja. Das ist aber, es sind nicht so viele. Das ist eine relativ beschränkte Gruppe. Für die könnte man sogar meiner Meinung nach mehr tun, wenn man nicht diese gigantische Umverteilungsbürokratie hätte, wo allem und jedem irgendwo umverteilt und was gegeben wird. Und deswegen, ich bin jetzt kein praktisch libertärer Utopist, der sagt, wir brauchen irgendwo was, ein lupenreines System. Ja. Aber ich habe so eine Theorie, ich nenne es die Reagenzglas-Theorie, dass jede Gesellschaft, es gibt keine rein kapitalistische oder keine rein sozialistische Gesellschaft, sondern wir haben immer zwei Elemente, Markt und Staat oder Kapitalismus und Sozialismus. Selbst in der DDR gab es ja Elemente noch von privatem Eigentum und privatem Hausbesitz und selbst in Nordkorea in homöopathischer Dosis allerdings nur. Ja. Umgekehrt gibt es in den sogenannten kapitalistischen Ländern, also wie in den USA, jede Menge Wohlfahrtsstaat und Sozialismus auch. Ja. Aber es sind immer Mischungen. Und ich beobachte jetzt als Historiker, was passiert, wenn ich in diesem Reagenzglas, also Markt und Staat, mehr Markt eingebe oder mehr Staat eingebe. Nur mal dafür zwei Beispiele. Ich habe ja diesen Film jetzt gemacht über Vietnam. Das ist ein Beispiel, das war noch 1990 das ärmste Land der Welt. Dann hat man marktwirtschaftliche Reformen gemacht, private Eigentum eingeführt und Ergebnis, die Quote der Armen ist von 80% auf 3% gesunken. Von 80% auf 3%. Also das war Ergebnis. Ich gebe jetzt ins Reagenzglas mehr Markt ein. Gegenbeispiel Venezuela. Venezuela war noch 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt, das reichste Land in Südamerika. Da hat man immer mehr praktisch Regulierung gemacht, schon in den 80er, 90er Jahren. Das wurde immer schlimmer. Und dann hat man noch einen Hugo Chavez gewählt, wo dann das noch auf die Spitze getrieben wurde. Also immer mehr Staat und Nationalisierung. Ergebnis, heute leben 80% der Menschen in Venezuela in bitterer Armut, wobei man sagen muss, ein Drittel ist ja schon geflohen. Ja, weil die haben eins vergessen, bei Sozialismus muss man immer eine Mauer bauen. Also sonst funktioniert es nicht. Ja. Das wissen die in Nordkorea, das wussten die auch in der DDR. Das hat der Hugo Chavez irgendwo nicht berücksichtigt. Deswegen ist halt ein Drittel der Leute weg und die anderen sind 80% in Armut. Und das ist so, warum ich glaube, dass Kapitalismus das eigentlich Soziale ist, weil wenn ich die Geschichte beobachte, auch mal im Gesamtsicht, bevor der Kapitalismus entstand, also vor 200 Jahren, da lebten 90% der Menschen in extremer Armut. Heute ist 8,5%. Ja, das ist so gigantisch, das gab es in der ganzen Geschichte nicht. Also Kapitalismus ist das einzige wirksame und wirklich effektive Armutsbekämpfungsprogramm. Und deswegen glaube ich, dass wenn jemand dieses Anliegen hat, ich möchte sozial sein, ich möchte was gegen Armut machen, dann muss er absolut pro Kapitalismus sein. Das ist meine Meinung und nicht irgendwo für Umverteilung, weil weder durch Entwicklungshilfe noch Umverteilung ist jemals irgendwo auf der Welt ein Land wohlhabend geworden. Aber durch Kapitalismus, ich meine, nehmen Sie unser Nachbarland Polen. Ein anderer Film, den ich gemacht habe, Poland from Socialism to Prosperity, das war noch in den 80er Jahren, war Polen eines der ärmsten Länder Europas, auch zum Beispiel ärmer als die Ukraine, was viele gar nicht wissen. Ja. Dann hatten die eine Inflation von ein paar hundert Prozent, war eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt überhaupt. Dann kam Balcerowicz, der Reformer, der auch so an diese Theorien glaubt, Hayek, Mises, auch ein Freund von mir heute, ja, hat diese kapitalistische Schocktherapie gemacht, bisschen wie Milei heute in Argentinien. Ergebnis jetzt, Polen ist jetzt seit 3 Jahrzehnten eines der stärkst wachsenden Länder der Welt. Und früher haben viele Deutsche über die Polen gelacht. Bald lachen die uns aus, wenn man die Wirtschaft vergleicht. Also da sieht man was. Und umgekehrt, wir in Deutschland haben nach dem Krieg tolle Erfolge mit Ludwig Erhards Marktwirtschaft erlebt. Und dann ist man immer mehr von dem marktwirtschaftlichen Kurs abgegangen unter Merkel, immer mehr Richtung Planwirtschaft, die Energiewirtschaft in eine Planwirtschaft verwandelt, die Automobilwirtschaft immer mehr in eine Planwirtschaft verwandelt. Und Ergebnis sehen wir jetzt heute.
Für Ihr Buch Der Aufstieg des Roten Drachen und des Weißen Adlers, der Rote Drache ist Vietnam, der Weiße Adler ist Polen, da haben sich diese beiden Länder, Vietnam und Polen, herausgesucht als Fallstudien, um aufzuzeigen, wie aus Habenichtsen völlig zurückgebliebenen, runtergewirtschafteten sozialistischen Ländern mit kapitalistischen Reformen blühende Entwicklungen entstanden sind. Und die Sache jetzt mit dem Fall Vietnam, den haben Sie jetzt in Ihrem neuesten YouTube-Videofilm auch nochmal dargestellt, in Ihrer 30-minütigen Dokumentation, auch sehr zu empfehlen. Man denkt ja zuerst mal so, was interessiert mich jetzt Vietnam, ist nicht unwichtig, aber ist ganz weit weg und es gibt viele andere wichtige Themen. Aber es geht eigentlich nicht um Vietnam selber, sondern es geht um diesen Aufstieg. Es geht um dieses Mindset, das Sie da vorgefunden haben.
Also es geht vor allem einmal darum, wie kann man Armut bekämpfen. Ja? Und die meisten Leute denken dann irgendwie an Entwicklungshilfe. Ja? Das ist ja so die linke Ideologie. Die glauben ja immer, dass alles durch Umverteilung gelöst werden muss. Die sagen also, wir reichen Länder, wir sind schuldig irgendwo, dass die arm sind. Ja? Und deswegen müssen wir jetzt denen Geld abgeben, Entwicklungshilfe. Und das widerlege ich auch in meinem Buch. Also es gibt viele wissenschaftliche Studien, Entwicklungshilfe hat noch kein Land aus der Armut gebracht. Im Gegenteil, hat oft die Probleme sogar noch erheblich verstärkt, sodass ich also tatsächlich dafür bin, die Entwicklungshilfe komplett zu streichen. Ich meine damit nicht humanitäre Hilfe, wenn jetzt irgendwo eine Naturkatastrophe ist oder so. Klar, da muss man helfen, aber Entwicklungshilfe als Hilfe, um Land jetzt wirtschaftlich zu entwickeln, kann man meiner Meinung nach auf Null setzen und hilft damit sogar den Ländern. Und dann ist halt die Frage, ja, was denn stattdessen? Und dann sage ich stattdessen Kapitalismus. Ja, und das ist, Vietnam ist ein Fallbeispiel, wobei die sich ja sozialistisch nennen, nach wie vor. Aber ich meine, ich habe an 4 verschiedenen Universitäten Vorträge gehalten in Vietnam. Also das ist schwieriger, da einen Marxisten zu finden, als jetzt an der Europäischen oder an Harvard University oder so. Die sind schon kuriert, die nennen sich jetzt nach außen so, aber die denken sehr kapitalistisch da. Hm. Das ist mehr so ein Etikett, was die sich geben. Und ja, Vietnam ist auch so unbedeutend, also viele wissen nichts über Vietnam. Ich hatte einen Bezug dazu, weil eine der längsten Beziehungen in meinem Leben hatte ich zu einer Freundin, die also deren Eltern aus Vietnam kamen, deswegen hatte ich auch schon eine gewisse Beziehung zu dem Land. Aber viele wissen auch gar nicht, zum Beispiel, wie groß Vietnam ist. Ich darf Sie mal so fragen, also wenn Sie sich irren, kein Problem, die meisten wissen nicht. Wissen Sie, wie viele Einwohner Vietnam hat?
80, 90 Millionen?
Sie sind schon sehr gut dran. Die meisten antworten, die ich oft höre, ja, 20, 30 Millionen. Nee, Vietnam hat 100 Millionen Einwohner. Das heißt, es ist größer als Deutschland und größer als jedes europäische Land. Es ist also schon auch kein ganz unbedeutendes Land. Und ich glaube, jetzt weiß man nicht, ob die auf dem Kurs bleiben. Ja, in China hat es ja ähnlich angefangen mit dem Deng Xiaoping, dass die Marktwirtschaftsreform durchgeführt haben mit auch ganz großem Erfolg. Wenn man denkt, noch Ende der 50er Jahre sind ja bei Maos großem Sprung nach vorne 45 Millionen Menschen umgebracht worden oder also verhungert. Ja. Das wissen viele nicht. Das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte, wo 45 Millionen Menschen gestorben sind. Ich war 20 Monate in 30 Ländern, habe überall Vorträge gehalten, habe überall eine Frage gestellt. Habt ihr in der Schule oder in der Uni gehört von Maos großen Sprung nach vorne, von diesem größten sozialistischen Experiment? Egal, wo ich war, ob ich in Seoul gesprochen habe, in der Mongolei, ob ich in Chile gesprochen habe, in Argentinien oder in Bosnien oder ich habe ja überall gesprochen, immer nur ein paar Hände hochgegangen, die Leute haben nichts von gehört.
Echt?
Was ich eine Katastrophe finde, in allen Ländern, ja. ohne Ausnahme. Das finde ich eine Katastrophe, dass über diese 45 Millionen Tote niemand gehört hat. Wer sich für interessiert, in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, ist das fängt an genau mit diesem Thema. Ja. So, und dann ist ja in China, haben die dann auch Anfang der 80er Jahre mit private Eigentum, marktwirtschaftlichen Reformen angefangen, da war die Quote der extremen Armen noch bei 88%, ist dann unter 1% gesunken. Ja, das heißt, nur jetzt ist leider so seit 10 Jahren, dass der Xi Jinping wieder zurückgeht Richtung mehr Staat und weniger Markt. Das kann man zum Glück in Vietnam im Moment noch nicht beobachten, aber da ist es so. Ja, natürlich, der Film ist auch nicht ganz unkritisch. Also ich habe jetzt gerade Reaktionen aus Vietnam gehört. Bei einem, der da mitgemacht hat, haben die angerufen, auch von der ja, vom Geheimdienst, ja, und haben gesagt, also Film ist ja ganz gut, aber da wird auch gesprochen, da wird gesagt, wir brauchen geistige Freiheit und gegen Zensur und so, das hat ihnen jetzt nicht so gefallen, ja. Auch mein Buch, das dem zugrunde liegt, was in ganz vielen Sprachen erschienen ist, in Vietnam konnte es bis heute nicht erscheinen, ist zwar übersetzt worden, aber dann hat irgendein Zensor bisher gesagt, obwohl es ja an sich positiv ist über Vietnam, ist halt nicht kommunistische Parteilinie, logischerweise. Ja. Und das ist natürlich, deswegen bin ich da keineswegs unkritisch. Ja. In der wirtschaftlichen Freiheit haben die zugelegt, aber mein anderes Hauptthema, geistige Freiheit, sage ich auch in dem Film, da ist leider bisher nichts geschehen. Ich meine, es ist nicht so unfrei wie jetzt in China zum Beispiel. Ja. Also ich kann vergleichen, ich war auch öfters in China, sehen Sie es schon dran, zum Beispiel in Vietnam können Sie Facebook oder Google auch benutzen oder auf X gehen, ja, was in China ja völlig unmöglich ist. Das müssen Sie nur so, geht nur, wenn Sie VPN dazwischen schalten, praktisch in China.
Herr Dr. Zittelmann, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen zum Ende kommen. Noch zwei Fragen zum Schluss. Zum einen, jetzt sind wir in Deutschland, haben wir ein kapitalistisches System. Was können wir also lernen aus diesem Film, aus dem Beispiel Vietnam in Deutschland, was wir noch nicht wissen oder nicht mehr wissen?
Ich habe ja gesagt, also rein Kapitalismus gibt es schon in Deutschland. Entwickeln wir uns halt in die Richtung, dass wir immer weniger Kapitalismus haben. Wir haben zum Glück noch Elemente von Kapitalismus, sonst wäre es ja so wie in Venezuela oder so. Ja, aber wir haben leider zu wenig Kapitalismus. Ja, und deswegen also, was wir in Deutschland bräuchten, wären radikale kapitalistische Reformen, meiner Meinung nach. Also was heißt es? Privatisierung noch mehr, Steuersenkungen, ja, Schluss mit allen möglichen, ich habe ja gesagt, Entwicklungshilfe streichen. Da kann man ganz viele Sachen wegstreichen. Ja. Aber da habe ich im Moment keine Hoffnung, dass die jetzige Politik, die geht ja nicht in diese Richtung. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass diese Energiewende komplett gescheitert ist. Die müssten wir erstmal für beendet erklären. Ja. Aber das ist ja so, wenn man jetzt den Merz anhört, der sagt dann ja immer nur, wir müssen es weitermachen, nur nicht mehr so schnell. Also zum Beispiel nehmen wir mal grüner Stahl. Meiner Meinung nach eine absolute Schnapsidee. Völlig eine der verrücktesten Ideen, die es gibt. Grüner Stahl, ja. Da hat der Merz irgendwann kritisiert, dann nimmt das am nächsten Tag wieder zurück und sagt, ja, bin ja an sich gar nicht dagegen, nur müssen wir jetzt ein bisschen behutsamer angehen, ja. Und wenn man jetzt den falschen Weg etwas langsamer geht, dann ist man immer gleichzeitig noch auf dem falschen Weg. Ja, das ist das Problem in Deutschland halt.
Also ich hatte so den Eindruck beim Anschauen Ihres Films, dass er so versucht klarzumachen, dass wir in Deutschland vergessen haben, was der Kapitalismus eigentlich ist, was seine grundsätzlichen Ideen sind. Wir haben uns dran gewöhnt, nur noch negativ auf ihn zu blicken. Deswegen, wir haben ihn noch als System, aber wir haben sozusagen einen verstellten Blick. Und dass Sie diesen Blick entstellen wollten, also wieder frei machen wollten für das, was eigentlich positiv ist am Kapitalismus und wie er eigentlich funktioniert.
Ich würde mal so sagen, die meisten Menschen haben eine falsche Vorstellung von Kapitalismus. Ja, schon das Wort ist ja negativ belegt. Ich habe auch die größte Umfrage weltweit gemacht zum Image vom Kapitalismus. Übrigens in 35 Ländern war eine sehr teure Umfrage. Die kann man nachlesen, auch kostenlos in Economic Affairs. Da, also wenn man meinen Namen eingibt und Economic Affairs, das ist eine britische Fachzeitschrift, wo ich viel veröffentliche. Und da ist die veröffentlicht in voller Länge, die Umfrage. Und da sieht man in Deutschland überwiegend schon antikapitalistische Einstellungen. Aber das ist in den meisten Ländern der Fall. Wo es nicht der Fall ist, ist in Polen. Ja, also Polen war in der Umfrage das prokapitalistische Land von der Einstellung der Menschen her einfach. Und in Deutschland, das ist auch, deswegen erwarte ich auch nicht viele Änderungen von irgendwelchen Parteien oder so, ja, sondern ich glaube, dass erst im geistigen Bereich eine Änderung stattfinden muss. Ja, ich habe ja hier dieses Buch, Wohnen treibt unsere Republik, das ist ein ganz altes Buch von mir. Das ist 1995 erschienen.
Wo Sie aber vieles richtig vorhergesagt haben.
Ja, leider. Ja.
Aus heutiger Sicht.
Leider ist das meiste eingetroffen davon. Ja. Also ich habe vorher gesagt, auch der Einfluss der Grünen und wie es alles. Ja. Aber sagen wir, das ist halt eine Entwicklung, die ich da beschreibe, die ja lang gedauert hat, die im geistigen Bereich angefangen hat, so mit der 68er-Bewegung und so weiter. Und die sich, wo wir heute so dann auf dem Höhepunkt, vielleicht haben wir den auch schon überschritten. Und wenn Sie sehen, wie ändert sich was in Ländern, zum Beispiel Argentinien, wo ich jetzt fast jedes Jahr war, also ich war 22, 23, 24 in Argentinien und habe da auch diese Bewegung studiert, ja, die Milei-Bewegung. Das fing auch erst an im geistigen Bereich, dass da libertäre Thinktanks eine Menge getan haben, um das Denken der Menschen zu ändern. Und ich habe schon eine Umfrage gemacht in Argentinien 2022, wo ich gesehen habe, dass das von der geistigen Orientierung her eines der marktwirtschaftlichsten Länder ist. Und da haben noch die Leute gesagt, ach, die Umfrage kann gar nicht stimmen. Wir wissen doch, dass das ein komplett peronistisches Land ist. Und ein Jahr später wurde dann Milei gewählt. Das heißt, diese Umfragen, die haben ja auch erlaubt, ein Stück weit in die Zukunft schon zu schauen, weil erst kommt die Änderung im Geistigen und dann der Realität. Das ist wie bei Menschen. Wenn Sie jetzt persönlich, sagen wir mal, Ihr Leben ändern wollen, ja, wie geht es? Sie müssen erst, wie man das heute so neudeutsch nennt, Mindset, Sie müssen erst Ihr Denken ändern. Ja? Und wenn Sie Ihr Denken geändert haben, dann wird sich auch Ihr Leben ändern. Und so ist es auch beim Land. Und ich sehe halt heute, ich meine, Sie sehen es auch im außenpolitischen Bereich, ja, wir sind ein komplett verwirrtes Land in Deutschland. Das zieht sich auch praktisch durch alle Parteien, ja. Wenn ich mal gucke, also da nehme ich keine Partei aus, ja, dass man überall jetzt nur das Gebiet der Außenpolitik ein komplett verwirrtes Denken hat. Und das ist leider im Bereich von Wirtschaft und vielen anderen Dingen auch so. Und deswegen versuche ich halt mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln, mit meinen Vorträgen, mit meinen Filmen, Videos in meinem Rahmen was beizutragen, in Deutschland, aber inzwischen halt auch weltweit, weil ich ja weltweit aktiv bin, um den Menschen klarzumachen, dass Kapitalismus nicht irgendwas Schreckliches ist, sondern dass Kapitalismus das beste System ist zur Lösung vieler Probleme, unter anderem auch von dem Problem von Armut und von, ja, und ich interessiere mich halt nicht für soziale Ungerechtigkeit oder soziale Ungleichheit, ich interessiere mich für das Thema Armut.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Zittelmann, und ich danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.